Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Da ist er auch schon wieder, euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 an diesem herrlichen Donnerstagnachmittag, dem sonnigen Donnerstagnachmittag. Ja, was hat uns dazu bewogen, jetzt schon wieder eine neue Folge aufzunehmen? Die Sommerferien stehen kurz bevor. Es ist der Donnerstag, bevor es morgen dann in NRW endlich losgeht. 6 Wochen Ferien und meistens sind Ferien ja auch damit verbunden. Lange Autofahrten und Staus. Und da haben wir uns gedacht, es gibt so viele Themen, die wieder aufgelaufen sind. Verkürzen wir doch ein bisschen die Wartezeit im Auto oder wo auch sonst. Und wir nehmen eine neue Folge auf, haben einiges zu besprechen. Und wir haben eine bunte, gemischte Tüte für euch zusammengestellt. Alles ist mit dabei. Etwas ältere Themen, etwas Neueres, Aktuelles. Und Fabian und Sören sind auch wieder mit am Start. Und ich denke, wir werden heute ein gutes Stündchen einige Themen beackern. Grüß euch, Jungs.
Hallo zusammen.
Guten Nachmittag aus Meerbusch. Hallo. Kurz vor den Sommerferien.
Kurz vor den Sommerferien. Bei dir sind es, glaube ich, noch 2 Wochen, Fabi, bis es für dich auf Reisen geht.
Diese Woche und dann noch 2 Wochen.
Genau. Noch 2 Wochen. Ja. Also auch die Ziellinie schon in Sicht.
Yes, absolut, natürlich.
Perfekt. Und beim Sören, da haben die Ferien schon begonnen.
Genau, seit genau einer Woche jetzt mittlerweile.
Ah ja, okay. Da stehen die Urlaubsplanungen auch schon fest, soweit.
Die sind noch gar nicht in Planung quasi, okay. Das wird spontan entschieden.
Das ist auch immer das Beste, vielleicht kommt da auch was Schönes bei rum. Ja Jungs, wir haben viel zu besprechen, haben uns ja das letzte Mal, glaube ich, vor knapp 3 Wochen gehört. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Themen an, die schon ein bisschen länger her sind, falls ihr da noch was in eurem Gedächtnis herauskramen könnt. Thema U21, Fabi, Europameisterschaft. Was ist da so bei dir hängen geblieben? Außer, dass wir das Finale gegen die Engländer am Ende knapp und unglücklich verloren haben.
Ja, genau das ist ja, was im Fußball zählt. Hat man den Titel gewonnen? Nein. Wird es damit in die Geschichte eingehen? Nein. Waren ein paar Lichtblicke dabei, vielleicht würde ich sagen. Trotz alledem glaube ich, ist es jetzt kein Turnier in dem Sinne, was wie gesagt irgendwo großartig hängen bleibt. Dazu hätte man den Titel gewinnen müssen. War denkbar knapp. War auch schade. Ich glaube, weil in Summe, wenn man es kurz zusammenfasst, auch ein gutes Turnier der deutschen Mannschaft. Aber am Ende hat es eben nicht gereicht und das ist das, was im Fußball oder im Sport am Ende nun mal zählt.
Genau, kurz und knackig zusammengefasst von Fabi. Ja, die Gruppenphase ziemlich souverän durchgeflogen. Tschechien, Slowenien und die Engländer geschlagen. Ja, im Viertelfinale war es halt schon knapp gegen die Italiener. 3-2 nach Verlängerung. Da war es schon kurz davor, dass die deutsche Mannschaft ausscheidet. Frankreich im Halbfinale souverän 3-0 geschlagen. Ja, und im Finale gab es dann Wiedersehen mit den Engländern. Fabi hat schon gesagt, am Ende steht nicht der Titel bei den Deutschen auf dem Schreibtisch, sondern bei den Engländern. Ausgerechnet im 20. Spiel die erste Niederlage, denkbar ungünstig für die Deutschen.
Ja, absolut. Ich glaube, wenn du relativ früh, ich glaube nach einer halben Stunde oder nach 25 Minuten lag man ja schon 2-0 zurück in einem Finale, dann aber zurückkommst, Ausgleich, klar, und dann der Spielverlauf in der Nachspielzeit ist natürlich dann sehr ärgerlich, aber ich glaube, dass unabhängig jetzt vom Titel man schon weit gekommen ist, fand gerade den 3-0-Sieg gegen die Franzosen, weil ich glaube, gerade beim französischen Nachwuchs sagt man jetzt schon, dass sie ja mit die besten Talente eigentlich haben oder entwickeln, sehr überzeugend. Ja, und jetzt wird es einfach spannend sein, ich glaube, wenn man Perspektive schaut, welcher dieser Spieler ist schon bereit, den nächsten Step zu machen. Im Prinzip ist es wahrscheinlich nur ein Woltemade, der auch schon für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Aber dann wird es vielleicht schon ein bisschen dünner, was auch die Qualität betrifft, um der A-Nationalmannschaft direkt zu helfen.
Ich wollte es gerade ansprechen, Fabi. Also zumindest von den Leistungen her haben sich, glaube ich, trotzdem einige Spieler schon in die Notizbücher einiger Vereine gespielt. Ne? So ein Paul Nebel, ein Rocco Reitz hat super im Mittelfeld gespielt, ein Martell von Köln und auch hinten die Abwehr der Deutschen mit Oermann und so. Da waren einige Lichtblicke zumindest bei, ne? Ein Viper auch.
Ja, schon. Wie gesagt, trotzdem glaube ich aber auch, wer das Turnier verfolgt hat, das war jetzt kein Turnier von allerhöchstem Niveau, glaube ich. Mich hat es teilweise schon ein bisschen enttäuscht. Vielleicht lag es einfach an der langen Saison zuvor, aber ja, es waren der ein oder andere Lichtblick, würde ich schon sagen, war mit dabei. Ja.
Jetzt, wo wir hier heute sprechen, wen jetzt aus dem Bauch heraus, wo könntet ihr euch vorstellen, in, ich glaube, 335 Tage habe ich heute irgendwo gelesen, ist Start der Weltmeisterschaft dann. Könntet ihr euch vorstellen, nächstes Jahr auch bei der WM zu sehen? Zu keiner. Früh, das zu sagen? Keiner? Meinst du keinen?
Nee, also zumindest nicht in den ersten 11. Keinen einzigen sehe ich da. Klar, du hast perspektivisch den einen oder anderen Spieler, der vielleicht in den A-Kader aufrutschen kann. Aber ich sehe keinen garantiert oder keinen aus meiner Sicht, der wirklich eine Chance hat, auch eine gewichtige Rolle bei der WM zu spielen.
Okay. Wie sieht es bei dir aus, Sören? Bei dir bestimmt die Torwartposition?
Ja, ich hatte gerade schon gesagt, also dass es ein bisschen dünn wird, wenn es den Sprung in die A-Nationalmannschaft oder was den Sprung betrifft. Und schließe ich mich Fabian, also da ist jetzt kein Spieler dabei, der auf diesem Niveau ja uns sicherlich dann auch schon weiterhelfen wird. Klar, du hast Arthur Bulu. Klar, der in Freiburg natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also, aber Torwartposition ist, glaube ich, gut besetzt. Aber von den Feldspielern sehe ich jetzt auch keinen Spieler, der uns direkt helfen kann.
Okay. Also aus eurer Sicht höre ich da nicht so viel Optimismus raus, was das angeht.
Ich glaube, wie gesagt, jetzt der Einzige, der für Schlagzeilen sorgt, ist, glaube ich, Woltemade mit dem Interesse der Bayern. Ansonsten ist es jetzt auch nicht so, dass wirklich einer der Namen mega viel durch die Medien geistert, weil er Interesse bei großen Vereinen irgendwo ausgelöst hat. Und das ist dann schon, glaube ich, auch ein Indiz dafür, dass es eben ja eine gute EM war. Der ein oder andere sich zumindest, glaube ich, für seinen Heimatverein ja schon auch ein Stück weit in eine gewichtigere Rolle vielleicht spielen konnte oder sich einen Namen machen konnte. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Premier League Schlange steht bei dem einen oder anderen Spieler oder die Top-Clubs aus Europa anklopfen. Der Einzige, wie gesagt, ist Woltemade und da glaube ich eher aus der Not heraus. Aber werden wir mit Sicherheit gleich nochmal separat thematisieren.
Genau, hat da den Sprung eigentlich aus der Endphase der Saison dann auch den Sprung von Stuttgart mitgenommen, ne? Mit zur Europameisterschaft. Das stimmt schon. Gut, dann lass uns da direkt einen Haken hintermachen, denn nach der Europameisterschaft stand noch ein neuer Wettbewerb auf dem Programm. In den USA fand die Club-WM statt. So, wie wollen wir da vorgehen? Wollen wir jetzt schon ein Fazit ziehen, jetzt wo am Sonntag quasi schon das Finale ansteht? Fabi, so vom ersten Eindruck her, vom Gefühl her, vielleicht erstmal nach der Gruppenphase, was hast du da gedacht? Du hast ja bei dem einen oder anderen Spiel wahrscheinlich eher nicht wie Sören nur reingeschaut, ne, und nicht komplett verfolgt.
Also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte nur die Bayern-Spiele geguckt und selbst da muss ich auch Abstriche machen, weil das Spiel gegen die Boca Juniors zum Beispiel nachts um 3, glaube ich, angepfiffen wurde, hatte ich demzufolge auch nicht gesehen. Ich bleibe dabei, am Ende ist es ein Turnier, wo ich ein bisschen vergleichen würde mit dem deutschen Supercup. Wenn du das Turnier gewinnst oder den Titel holst, ist es für den Verein ja eine richtig, richtig tolle Sache. Und ich blende jetzt hier mal alle finanziellen Dinge aus und für die Clubs, die nicht gewinnen, war es vielleicht nett dabei zu sein, aber jetzt auch nicht die höchste Stufe der Enttäuschung, glaube ich, erreicht wird. Für mich war es ein Turnier, was nebenbei lief. Es war so ein laues Sommerturnier. Ich glaube, die Veranstalter haben sich auch ein bisschen was anderes vorgestellt, auch vom Interesse her. Und deswegen würde ich das ganze Turnier schon in einer gewissen Hinsicht in Frage stellen, weil das Positivste an dem Turnier war, dass die teilnehmenden Mannschaften finanziell einen schönen Reibach gemacht haben. Aber es war jetzt auch vom Niveau her kein Turnier, wo ich sage, das ist das, was ich jeden Sommer sehen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es wenig bis gar nicht gefesselt. Selbst auch gestern im Halbfinale PSG gegen Real habe ich mir eine Halbzeit nebenbei angeguckt, habe mich auch nicht wirklich interessiert. Und das Finale wüsste ich nicht mal, wann es angepfiffen wird, am Sonntag. Okay. Also das ist aber nur mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Sören, vielleicht du mal zuerst.
Ja, ähnlich. Ich glaube, dass einige Spiele einfach auch dabei waren, gerade auch in der Gruppenphase. Ja, die schaust du dir nicht an, dann wurde es vielleicht ein bisschen spannender in der K.O.-Phase, wobei ich mir jetzt auch nicht unbedingt ja, Inter gegen Fluminense angeguckt habe, sondern man schaut ja dann wirklich eher auf die ja, europäischen Top-Teams, ja, und schaut sich die Spiele an, weil das muss man schon sagen, jetzt auch, als es in Richtung Viertelfinale oder jetzt eben auch gestern ins Halbfinale ging, das ist dann nochmal eine andere Qualität. Da sieht man, glaube ich, auch nochmal deutlich den Unterschied, einfach was ja, der europäische Fußball von der Qualität her schon ein bisschen weiter ist, einfach als Südamerika. Ja, und stimmungstechnisch, ich glaube, das ist einfach das Problem, dass dieses Turnier vielleicht auch nicht alle vom Hocker gehauen hat. Die USA ist einfach nicht der perfekte Standort für so ein Turnier. Klar, was Werbemöglichkeiten betrifft. Aber die meisten Fußballfans, glaube ich schon, die für die Stimmung sorgen, kommen eben auch, ohne jetzt abgehoben zu klingen, schon aus Europa. Das ist einfach eine andere Stimmung. Und wenn so ein Turnier dann vielleicht mal in England stattfindet oder vielleicht in Spanien, dann hast du da vielleicht einen anderen Blick drauf. Aber grundsätzlich glaube ich, würde ich mich auch bei Fabi anschließen. Ein Turnier, was nebenbei läuft. Auf jeden Fall einige Highlights dabei gewesen. Das Finale am Sonntag, da freue ich mich auch schon drauf. Aber grundsätzlich wird es jetzt auch nicht großartig in Erinnerung bleiben.
Okay. Ja, ihr habt es bald schon ein bisschen angerissen. Also Amerika als das Sportland Nummer eins eigentlich, war ich auch allgemein ein bisschen enttäuscht. Aber sieht man, glaube ich, auch, dass Fußball da überhaupt nur immer noch weiterhin eine Randsportart ist. Auch das ein Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft scheint das da nicht wirklich die Leute zu interessieren. Einzig die Südamerikaner haben da ja aufgrund des kurzen Weges eigentlich ja, das ziemlich ernst genommen. Das Turnier hat man, glaube ich, auch bei den Mannschaften gesehen. Die Fans waren auch immer reichlich vertreten. Und was ich glaube ich, was man festhalten kann, da werden wahrscheinlich einige europäische Mannschaften dann noch im kommenden Sommer arg mit zu kämpfen haben. Ich war echt ein bisschen, ja, nicht überrascht, aber schon besorgt, welche Probleme teilweise die europäischen Mannschaften mit den großen Hitzeunterschieden oder mit den Temperaturen hatten. Also bei dem einen oder anderen Spiel, da war da schon wirklich fast Rasenschach, so wie das für mich rüberkam.
Ja, aber wobei, ich glaube, damit muss man einfach rechnen, wenn du gefühlt ein ganzes Jahr in Europa, in europäischen Klimazonen Fußball spielst. Ich meine, ihr macht relativ oft Urlaub, dann eben auch in Amerika oder in Ländern, die jetzt wenig mit Europa zu tun haben. Also du merkst einfach den Unterschied. Und wenn du dann ja selbst als Hobbysportler irgendwo laufen gehst, du merkst schon den Unterschied. Also, wenn du dann bei 40 Grad im ganz anderen Kontinent Fußball spielst, ich glaube, das hat, glaube ich, auch Enzo Maresca von Chelsea gesagt, der Trainer, wo ja das Spiel dann unterbrochen werden musste, weil es so heiß war. Das ist ein Unterschied und das ist vielleicht dann eben auch nicht der perfekte Standort, ja, für so ein Fußballturnier.
Fabi, wie siehst du das? Hast du den Eindruck gehabt, das kam zumindest so rüber, dass vielleicht die eine oder andere Mannschaft den Wettbewerb auch gar nicht so jetzt ja, mit letzter Konsequenz gespielt hat und angegangen ist?
Das würde ich, glaube ich, keiner Mannschaft wirklich unterstellen. Was man schon gemerkt hat, glaube ich, auch in der Vorrunde, es gab ja so Beispiele, Atletico Madrid ist wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür, die sich halt einfach an die Gegebenheiten aus vielerlei Gründen nicht wirklich anpassen konnten. Dazu hattest du eben auch Mannschaften, die das Ganze einfach auch einen Tick ernster genommen haben und die Konsequenz daraus war, dass du nach der Vorrunde nach Hause fährst. Ja, rund ums Wetter. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen spaßeshalber letztendlich auch mal in unserer Gruppe, glaube ich, angedeutet. Man stellt sich vor, anstatt USA hätte das Turnier jetzt zeitgleich in Saudi-Arabien stattgefunden, wo ähnliche Temperaturen waren. Dann wäre das Geschrei groß gewesen. In den USA hat es keinen wirklich interessiert. Es wurde mit einer Cooling Break oder auch diesen riesen Ventilatoren an der Seitenlinie ja, ein Stück weit versucht zu kompensieren. Darf das eine Ausrede sein? Nee, darf es nicht. Hat es Einfluss vielleicht auf das ein oder andere Spiel? Mit Sicherheit ja, glaube ich schon, weil du definitiv an die Grenze dessen gehst, was du als Spitzensportler auch leisten kannst. Und so kann man es dann, glaube ich, auch stehen lassen. Ist es optimal? Nein, absolut gar nicht. Wird sich nächstes Jahr im Sommer, wird das genau das Gleiche sein.
Denke ich auch mal. Gut, lass uns mal zu den deutschen Teams kommen, Sören. Die Dortmunder in ihrer Gruppe am Ende mit 7 Punkten durchgegangen. Wobei, da kann man, glaube ich, auch festhalten, die Auftritte, ne, gegen Fluminense 0-0, dann 1-0 gegen Usan und 4-3 gegen die Sundowns. Erstmal in der Gruppenphase, das waren schon alles sehr, sehr überschaubare Auftritte.
Ja, absolut. Also ich glaube, in der Gruppe ging's dann eben auch nur ums Weiterkommen. Du hast schon gemerkt, dass ja, spielerisch ist jetzt kein Highlight war. Dann hattest du natürlich ein bisschen Glück auch mit der Auslosung beziehungsweise mit dem Turnierbaum, dass du eben im, ich glaube, im Achtelfinale gegen Montreal. Genau, ja, genau. Relativ ja, verhältnismäßig leichteren Gegner bekommen hast, wo du dich auch knapp durchgesetzt hast. Ja, und dann hast du es, glaube ich, schon allgemein gesehen, glaube ich, dass der BVB auch froh war dann im Halbfinale. Das ist ein knappes Ergebnis, okay. Aber sie waren, glaube ich, froh, mit der Endplatzierung im Viertelfinale rauszugehen. Im BVB hat es auch ein bisschen schön geredet, aber die Auftritte, ja, waren keine Highlights. Aber man muss auch sagen, dass sich, wenn die Bundesliga wieder losgeht, sicherlich keiner an den Auftritt gegen Montreal erinnern wird oder gegen Madrid. Von daher Geld mitnehmen. Das ist das einzig Positive sicherlich für bei dem Turnier gewesen. Aber auch da keine spielerischen Highlights.
Ja, und Fabi, und du schaust mal auf die Bayern in ihrer Gruppe. Etwas überraschend vielleicht als Zweiter durchgegangen, weil sie 1-0 gegen Benfica unter anderem ein Spiel verloren hatten. Und ja, dann ging es dann im Achtelfinale, hatten die Bayern dann Flamengo, knackiges 4-2, Leistungssteigerung zur Vorrunde auf jeden Fall. Und dann kam schon das Viertelfinale gegen PSG, wo es, glaube ich, auch nochmal kurz drüber zu sprechen gilt.
Ja, also wie gesagt, der Vorrunde, glaube ich, letztes Spiel gegen Benfica ein bisschen verzockt bei der Aufstellung. Da war zu viel Rotation. Hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Trotzdem muss man sagen, dass es, glaube ich, auch eins der schwächsten Spiele wahrscheinlich der Club-WM war. Beide Mannschaften, ja, glaube ich, mehr oder weniger so fast nicht Angriffspakt. Die Bayern haben dann nochmal alles versucht reinzuwerfen in der zweiten Halbzeit. Hatten dann ein bisschen Pech im Abschluss und am Ende gehst du als Zweiter durch. Hast dann letztendlich ja dir selbst ein paar Steine in den Weg gelegt, weil der Turnierbaum der deutlich schwerere war, was dann am Ende und dann schließt sich der Kreis im Viertelfinale. Muss man fairerweise sagen, ich glaube, es war schon ein ausgeglichenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Mal wieder, so haben es die Bayern zumindest gesagt, das Glück gefehlt. Langsam aber sicher, glaube ich, hört man das schon zu lange, dass immer wieder das Glück fehlt. Vielleicht ist es dann am Ende auch die fehlende Qualität und das ist, glaube ich, dann der springende Punkt, wo die Bayern sich vielleicht zurzeit selbst ein bisschen was vormachen, weil ich der Meinung bin, auch als Bayern-Fan, dass man mittlerweile so ein Gefühl entwickelt, ja, dass man ganz vorne eben aus vielen, vielen Gründen nicht mehr mithalten kann, dass man nach wie vor eine sehr gute Mannschaft hat, die auch an einem sehr guten Tag jede Mannschaft ärgern kann oder auch besiegen kann. Das hat man jetzt auch wieder gegen Paris gesehen. Ist das aber nicht der Fall und dir fehlt dann vielleicht auch noch das nötige Spielglück, dann bist du eine Mannschaft, die einfach ja so irgendwo roundabout Viertelfinale ist immer drin, auch in der Champions League. Aber alles, was darüber hinausgeht, bist du im Moment eben qualitativ nicht gut genug besetzt. Ja. Und das hat das Turnier, glaube ich, wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, meiner Meinung.
Ja, ich denke auch, das Spiel wurde dann mitentschieden, unter anderem von dem einen oder anderen mal wieder individuellen Fehlern der Bayern. Und ja, überschattet wurde, oder das Hauptgesprächsthema nach der Niederlage war die Verletzung von Jamal Musiala.
Ja, Wahnsinnszene. Ich glaube, wenn man, gerade auch auf Social Media, diese ganzen Verlangsamungen, die man gesehen hat, wo sich das Bein bzw. der Fuß hinbewegt hat, also das war ja nicht schön. Ich glaube, dass bei so einem Wettbewerb grundsätzlich Verletzungen können immer passieren. In der Schwere ist natürlich brutal ärgerlich, vor allen Dingen, wenn man natürlich Musiala als den zentralen Spieler sicherlich auch für die Zukunft sieht. Er wird jetzt natürlich auch lange ausfallen, was natürlich nochmal den Fokus auch auf die Transferpolitik liegt, die im Moment noch nicht so erfolgreich ist in München, aber für ihn natürlich unglaublich unglücklich und eine Szene, die, ja, wenn Donnarumma da vielleicht nicht so extrem hingeht, die nicht so schlimm ausgeht, aber klar, aus Bayern-Sicht, aus Musialer-Sicht extrem bitter.
Hat ja heute auch dann nochmal ein Statement rausgehauen. Ne? Ich glaube, bei Instagram war es, dass er da Donnarumma auf jeden Fall auch keine Vorwürfe macht. Ja, ist halt passiert, kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Wird für die ein oder andere wahrscheinlich schlaflose Nacht bei Max Eberl unter anderem sorgen, Fabi. Und ja, wer weiß, das wird den FC Bayern wahrscheinlich noch die ein oder andere Million mehr kosten jetzt in diesem Transfersommer. Kann ich mir
Ja, ich glaube, alles,
vorstellen.
was du bisher eingespielt hast, reicht nicht mal ansatzweise aus, um das zu kompensieren. Das heißt, der finanzielle Effekt ist schon mal dahin. Fairerweise muss man dann auch sagen, und das ist auch der Punkt, was vielleicht auch meine These von eben ausstützt, du gehst jetzt in eine Saison, sofern sich nichts mehr tut mit Coman, der super verletzungsanfällig ist, mit dem kannst du eigentlich gar nicht ein ganzes Jahr planen. Du hast einen Serge Gnabry, der, glaube ich, seit 2 Jahren seine Form sucht, teilweise so über den Platz läuft, dass du den mit dem Lasso einfangen musst, weil er einfach mit dem Tempo auch gar nicht mehr mitkommt. Und der einzige letztendlich mit Format, der übrig bleibt für die Außenpositionen oder eventuell eine Zehnerposition, ist Olise. Und ja, Gott bewahre, dass ihm nichts passiert, aber das ist im Moment die Offensive. Zu ganz vorne natürlich Harry Kane mit drin. Du hast die Abgänge Sané und Thomas Müller. Und bisher ist relativ wenig passiert. Und dann ist es eigentlich eine Milchbubenrechnung, glaube ich, dass du da nicht nur mit einer Personalie oder einer Person nachlegen musst, sondern eben eigentlich auch zweimal und zwar in der Qualität, die auch deinen Ansprüchen gerecht werden kann. Und dann sind wir eben nicht mehr im 20, 30 Millionen Budget, sondern dann bist du eben irgendwo bei 60, 70, 80 oder vielleicht sogar mehr Millionen. Und was mich noch viel mehr eigentlich ein Stück weit schockiert, dass der einzige Name, der wirklich diskutiert wird und womöglich ein bisschen heißer ist, Woltemade ist, der für mich ja bei Weitem keine 60 und mehr Millionen Euro wert ist. Und das ist das, was eigentlich so ein bisschen schockierend ist. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner Nachtrag zur Club-WM, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Du hast dann eben auch die Situation, dass du vielleicht intern weißt, dass es schwierig wird, den großen Star zu präsentieren diesen Sommer. Hast viele Perspektivspieler auf der Bank sitzen und spielst ein Turnier und lässt einen Leroy Sané, glaube ich, noch 3, 4 Spiele spielen. Der erste, der eingewechselt wird in der Zentrale vorne, ist Thomas Müller. Und das kann ich halt bei Weitem oder beim besten Willen einfach nicht mehr nachvollziehen. Und da fehlen mir auch, ja, oder fehlt mir die Fantasie, was eigentlich der Plan ist. Und deswegen, um deine Frage dann ganz kurz zu beantworten, du brauchst 2 Spieler. Und du brauchst sehr, sehr viele Euronen, um letztendlich einen Kader zusammenzubasteln, der wettbewerbsfähig ist auf internationalem Niveau.
So, und Fabi hat jetzt schon den Übergang zu, machen wir das Thema direkt weiter mit den Transfers, die wir jetzt vielleicht gleich mal alle so nach und nach vielleicht mal ansprechen können und was zu sagen können, schon hergeleitet. Du hattest ja schon frühzeitig angesprochen bei der Club-WM, dass es dich auch ein bisschen gewundert hat, dass nicht auf die jungen Talente der Bayern gesetzt wurden von Vincent Kompany und Co. Meinst du, was wird diese Saison wieder darauf hinauslaufen, dass viele verliehen werden und gar nicht wirklich Spielpraxis kriegen im Bayern-Kader?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Du kannst die Club-WM natürlich als Beispiel nehmen. Du kannst letzte Saison natürlich auch ein bisschen noch ranziehen. Aber Campusspieler werden es sehr, sehr schwer haben. Sicherlich wird es da ein, zwei geben, die dann, ja, ich will nicht sagen alibimäßig, oder ich sage doch alibimäßig auf der Bank sitzen werden, vielleicht mal ein paar Minuten bekommen werden. Aber ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft oder das Risiko, der Mut, eben auch mal die jungen Spieler reinzuwerfen, nicht wirklich groß ist. Und wenn nicht bei einer Club-WM, Fabi hat es richtig gesagt, okay, Thomas Müller, vielleicht nehme ich da nochmal raus, weil es halt sein letzter Wettbewerb ist für Bayern oder war. Aber bei Leo, also, nee, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Du hast da die Jungs vom Campus sitzen, dann schmeiß sie doch einfach rein. Ja, und ich sehe es auch in der kommenden Saison sicherlich nicht so, dass sie viel Spielzeit bekommen werden. Und von daher kann man, glaube ich, den Spielern dann auch nur raten, wenn sie die Möglichkeit haben, verliehen zu werden, dann sollen sie die Chance nutzen. Ich habe heute gelesen, dass ein Asnu, der als Linksverteidiger eigentlich auch durchaus Perspektive hat, jetzt schon in konkreten Gesprächen mit Getafe ist. Also er wird auch gehen. Also da siehst du schon, den hätte man ja sicherlich auch mal 3, 4 Monate jetzt beim Saisonstart reinwerfen können, bis Davis wieder fit ist. Also ja, im Moment ist Bayern München vielleicht nicht die beste Adresse für den eigenen Nachwuchs.
Ja, das hast du mit Konrad Leimer, war ja, glaube ich, bei dem einen Spiel dann, nachdem da die Verletzung war von Stanisic, haben sie ja ein bisschen rotiert, waren Leimer plötzlich Linksverteidiger und so. Also ziemlich wilde Sachen. Da hätte man mit Sicherheit mal den einen oder anderen dann reinwerfen können. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich habe mir hier ein paar Transfers rausgeschrieben von den Bundesliga-Vereinen. Da können wir ja mal kurz ein bisschen drüber quatschen. Und ansonsten können wir danach nochmal kurz auf die Frauen Europameisterschaft eingehen. Wie gesagt, zu jedem Transfer könnt ihr auch gedankenfrei euch einfach mal ein bisschen äußern. Und dann schauen wir mal, wo das so hinführt, Fabi. Die Leverkusener, Fabi, haben Ersatz gefunden für Jonathan Tah und mal eben 42, nee Quatsch, von Europameister Liverpool, nee Quatsch, Europameister sag ich schon, aus Liverpool kommt Jarel Kwanza, U21-Nationalspieler. Über 30 bis 40 Millionen Paket, sogar noch mit einer Rückkaufoption, ein Investment für die Zukunft auf jeden Fall. Tritt in große Fußstapfen.
Ja, also da muss ich sagen, da musste ich tatsächlich auch insgeheim ein bisschen lachen, weil ich finde, da muss man den Bogen ein bisschen größer spielen. Spannend, weil die Leverkusener ja rund um Florian Wirtz, vor allem wenn es um die Bayern ging, wirklich einen auf ganz, 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 ganz dicke Hose gemacht haben mit Vorstellungen der Ablöse in Bereichen, die schon fast ja, aberwitzig waren. Also um die 150 Millionen, was man so liest, letztendlich war, dass man sich, glaube ich, um die 130 jetzt geeinigt hat mit Liverpool, mit allen Zuschlägen. Und da sind die Boni schon inklusive. Und dann lässt man sich einen U21-Spieler nochmal 42 Millionen kosten. Wenn man das dann abzieht von den Millionen, die man für Wirtz bekommt, dann weiß man letztendlich, wie hart vor allem Caro und der Bayer-Konzern hier geblieben sind. Würde ich sogar fast sagen, da wäre die Alternative oder finanziell wäre es besser gewesen, Florian Wirtz an Bayern abzugeben, unabhängig davon, ob das dann auch geklappt hätte. Aber nur so viel zu dem Thema. Ich glaube, da hast du einfach mal ein paar Millionen zu viel gezahlt, auch wenn es ein vielversprechendes Talent ist. Aber ich glaube, für 40 Millionen hätte es auch eine gewisse Erfahrung noch mit dazu bekommen können. Aber gebe mir der ganzen Sache mal eine Chance. Aber ich glaube, da haben sie definitiv
Zu viel bezahlt.
Lehrgeld bezahlt bei diesen beiden Transfers, um es mal so auszudrücken. Oder? Sehe ich das falsch?
Gehe ich mit. Ich kann mir da jetzt kein Urteil drüber erlauben. Nur ein paar Spiele jetzt bei der U21 von ihm gesehen. Macht auf jeden Fall einen ziemlich dynamischen Eindruck. Ordentliches Tempo mit einer guten Zweikampfführung. Kann natürlich super an der Seite von Tapsoba und so dann spielen. Kann bestimmt passen, aber wie gesagt, junger Spieler wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Bock dann auch mal drin haben. Ja, Entwicklung ist, glaube ich, so das Zauberwort, was da in den nächsten
Ja,
Monaten.
aber du hast eben vorher angesprochen, dann hast du noch eine
Ja,
Rückkaufklausel.
versprechen sich viel von ihm, ne? Also umsonst machst du ja so eine Klausel nicht, ne?
Ja, machst natürlich nicht, aber und dann ist es genau das, was hoffentlich aus Leverkusener Sicht passiert, dass der gute Mann letztendlich auch Leistung bringt, dass er sich wirklich entsprechend entwickelt. Und dann kommt Liverpool und du stehst wieder in der gewissen Hinsicht vor der großen Aufgabe, jemanden zu ersetzen. Aber das ist dann wahrscheinlich das Los, was eine Mannschaft wie Leverkusen einfach ja, in dem Sinne gezogen hat.
Ja, richtig. Sind ja noch gut 1,5 Monate, bis das Transferfenster,
42 Millionen.
ja, bis das Transferfenster dann erstmal schließt. Von daher wird da mit Sicherheit auch gerade in der Leverkusener Offensive auch noch einiges passieren. Lass mal zum BVB kommen, Sören. Die Dortmunder und Niko Kovac haben ihren vermeintlichen Wunschtransfer fürs Mittelfeld, haben sich auch einiges kosten lassen. 30 Millionen. Jude Bellingham, der Bruder von Jude Bellingham, kommt aus der Championship, zweite Liga aus England, mit viel Vorschusslorbeeren. Bleibt halt die Frage, ob sich das lohnt am Ende.
Ja, die Fragezeichen sind groß, zumindest bei mir. Aber auch wenn man so in verschiedene Blogs reinschaut, die jetzt nicht die BVB-Brille aufhaben, also es ist schon Wahnsinn. Ja, sicherlich, man muss sich überraschen lassen. Die Auftritte jetzt bei der Club-WM sprechen sicherlich jetzt auch noch nicht viel jetzt für oder gegen ihn. Aber grundsätzlich glaube ich, was man zu ihm sagen muss, aber auch zu Kwanzaa, du kaufst natürlich solche Spieler, Bellingham über 30 Millionen, damit du sie dann in 3 Jahren vielleicht dann fürs Doppelte verkaufst. Und da muss natürlich ein riesen Leistungssprung her. Und ich bin gespannt, wie er sich an das Niveau auch in der Bundesliga gewöhnt. Ist natürlich grundverschieden zur Championship in England, zur zweiten Liga. Ja, er hat die Chance verdient, klar. Die Gene sprechen sicherlich für ihn, wenn sein Bruder schon so eine fantastische Entwicklung genommen hat. Kann man ihm das auch zutrauen, aber ja, es ist natürlich schon eine Summe. So viel Spielraum wird der BVB jetzt auch nicht mehr haben, dann scheinbar ohne Verkäufe. Muss man sicherlich abwarten, wie er sich entwickelt, aber ich glaube, die Fragezeichen sind noch groß.
Ich hoffe nur, dass Niko Kovac ihm da möglichst schnell so seine Körpersprache, so ein bisschen wie er sich da bei der Club-WM bei den ein oder anderen Szenen schon verhalten hat, ganz schnell austreibt. Ansonsten kann es da, glaube ich, auch sehr schnell zum großen Knall kommen, denn das wird sich Niko Kovac da, glaube ich, nicht gefallen lassen.
Aber was ich wirklich verrückt finde, interessiert mich auch eure Meinung. Du steigst mit deinem Club auf in die erste Liga, also in die Premier League. Und wenn du dich im Prinzip dafür entscheiden würdest, in Sunderland zu bleiben, dann kannst du ja davon ausgehen, dass du auch Stammspieler in der Premier League bist. Also, dass du überhaupt wechselst. Klar, du bist jetzt auch Stammspieler in der Bundesliga, aber ich würde mich gerade auch als Engländer eigentlich schon dafür entscheiden, in der Premier League zu spielen. Oder wie seht ihr das?
Hat mich auch gewundert. Ich glaube aber, das hängt auch damit zusammen, dass vielleicht sein Bruder ihm da so ein bisschen vielleicht mit reingeredet hat. War ja lange Zeit davon gesprochen worden, dass gerade Aki Watzke im Hintergrund sehr viele positive Gespräche auch mit der Familie geführt hat, dass man mit denen sehr im Austausch war und dass das wohl letztendlich auch mitentscheidend war, dass man ihm da so einen Entwicklungsschritt aufgezeigt hat, ne? Ähnlich wie dann bei seinem Bruder. Ich weiß nicht, Fabi, bei dir, was denkst du darüber?
Ja, wird sich zeigen. Also ich glaube, dass es schon sehr, sehr viel Geld war. Dortmund war jetzt, wenn sie Transfers getätigt haben, in der Preiskategorie eigentlich ehrlicherweise die letzten Jahre nicht immer erfolgreich. Aus seiner Sicht, das Einzige, was für Dortmund spricht, war meines Erachtens die Champions League. Und was mich ein bisschen verwundert hat bei dem ganzen Transfer, dass kein englischer Top-Club an ihm dran war. Das war so ein bisschen, was mich am meisten überrascht hat. Dafür dann, glaube ich, bis zu 35 Millionen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es gut gefunden, tatsächlich, wenn Dortmund vielleicht jetzt auch mit den Einnahmen aus der Club-WM, sie haben ja auch noch Gittens letztendlich abgegeben für relativ viel Geld. Und ich glaube, das hat man jetzt auch wieder bei der Club-WM gesehen. Perspektivspiele im Mittelfeld. Das ist, was sozusagen dir gefehlt hat, wage ich zu bezweifeln. Dazu hast du noch Spieler im Mittelfeld, auch Pascal Groß, glaube ich, der jetzt auch auf die Zielgeraden seiner Karriere einbiegt. Marcel Sabitzer, sind alles Spieler, die dich nicht wirklich weiterbringen. Und deswegen hätte ich eigentlich wie viele Millionen auch immer zur Verfügung stehen, tatsächlich ein bisschen für mehr Erfahrung und Qualität, glaube ich, investiert. Und das ist, glaube ich, das, was den Dortmund dann eben auch wieder diese Saison auf die Füße fallen wird.
Kann ich mir auch vorstellen, aber Sebastian Kehl hat ja jetzt erst vorgestern oder vorgestern schon leicht angedeutet, dass auf jeden Fall noch das eine oder andere auf dem Transfermarkt passieren wird. Du hast gerade angesprochen, Gittens hast du deine 65 bis 70 Millionen, dann hast du es geschafft, Moukoko nach Kopenhagen für 5 Millionen noch zu verkaufen, Koulibaly wurde auch noch verkauft. Jetzt hast du, glaube ich, nur noch die Altlast, wenn man es so nennen kann, von Haller noch. Und dann hat der BVB eigentlich erstmal seine ganzen, wie sagt man, Ladenhüter erstmal vom Hof. Und dann wird es wahrscheinlich dann auch noch an die ein oder anderen Stammspieler, etablierten Spieler gehen. Du hast gerade Sabitzer angesprochen, Can mit Sicherheit dann auch noch. Ja, und da musst du dann die ein oder andere Personalie dann nochmal in Angriff nehmen, sei es ein Guirassy-Backup vielleicht. Auch die Außenverteidigerpositionen sind meiner Meinung nach dürftig besetzt. wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden beim BVB, ne? Was da noch so passieren wird. Lasst uns mal weitermachen. Sören, der 1. FC Köln hat für seine Verhältnisse eigentlich sehr aktiv auf dem Transfermarkt bisher schon zugeschlagen.
Ja, sicherlich kein normaler Aufsteiger, der jetzt zur neuen Saison in der Bundesliga an den Start geht. Also das ist schon Wahnsinn, einfach auch nach wie vor, glaube ich, welche finanzielle Power dann eben auch in Köln auch vorhanden ist, wenn sie aufsteigen. Und das ist schon verrückt, kaufen im Prinzip auf jede Position oder für jede Position. Tom Kraus, der jetzt dazu kommt, als Beispiel einfach mal, schon gestandener Spieler, also sie hauen Qualität dazu, auch für Lukas Knasiok. Ich glaube, er hat jetzt einiges an Qualität dazugekommen und dann eben auch wirklich, um realistisch zu sagen, dass der FC mit der Mannschaft den auch durchaus die Wahrscheinlichkeit hat, in der Liga zu bleiben. Und im Vergleich zu den Aufsteigern, die letzte Saison hochgekommen sind, zum Beispiel Kiel, ja, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und spricht natürlich dann eben auch für Köln, dass der Standort zieht, dass die finanziellen Mittel da sind. Aber sie haben einige Transfers getätigt, die definitiv einschlagen können.
Ja, Wagner Ache von Lautern, ne? Johannessen von Düsseldorf. Und natürlich, Fabi, auch einiges dann umgesetzt. Ne? Ein Finkrewe für 4 Millionen verkauft, denn heute Damien Downs nach Southampton, Premier League Absteiger, also sprich zweite Liga jetzt in England, mal eben für bis zu 10 Millionen. Und dann machst du mal eben 14 Millionen als 1. FC Köln Transfererlöse. Hätte schlechter laufen können für die Kölner jetzt in diesem Transferfenster.
Ja, ich glaube auch, dass alles, was auf der Zugangsseite bisher erfolgt ist, durchaus auch eine Qualitätsanhebung ist. Von daher glaube ich, wirklich richtig gut gearbeitet worden ist im Sommer. Und so wie der Kader so langsam Formen annimmt, glaube ich, bist du auf jeden Fall wettbewerbsfähig, wenn es darum geht, die Liga zu halten.
Ja, dann die größte Überraschung vielleicht noch im Kölner Kader noch mit Ron-Robert Zieler als zweiten Torwart von Hannover 96 den Stammtorhüter geholt. Zwar schon 36, heimatverbunden, kommt ja aus dem Raume, aber war für mich schon ein bisschen überraschend, dass du als Stammtorhüter in der zweiten Liga dich jetzt ja, mehr oder weniger auf die Bank setzt, hinter Marvin Schwäbe. Oder konntet ihr den Transfer verstehen?
Ja, ich glaube, dass er in Hannover, klar hat er letzte Saison natürlich viel gespielt oder war auch Kapitän, aber es auch schon gemerkt hat, dass die Konkurrenz drückt. Ich war auch nicht mehr so wirklich so großartig von ihm überzeugt, was das Torwartspiel betrifft, und ich glaube schon für ihn wird sich finanziell das auf jeden Fall lohnen. Und ich glaube, als Backup von Marvin Schwebe ist das für ihn sicherlich ein guter Deal, und für Hannover. Sie haben sich ja jetzt auch mit einem jungen Torhüter verstärkt. Also ich glaube, das war für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
Okay. Gut, der HSV auch als Aufsteiger hat Ryan Philipp von Braunschweig geholt. Letztes Jahr Top-Torjäger, 13 Tore, 6 Vorlagen. 2,5 bis 3 Millionen läuft darauf hinaus. Fabi, wir hatten gestern schon drüber gesprochen, dass Davy Selke dann wohl oder übel nicht beim HSV bleiben wird, sondern sich da auch in anderen Vereinen suchen wird. Hatte Fabi gestern schon erzählt, Sören, wahrscheinlich führt der Weg da in die Türkei auch, ja, kann man auch nicht wirklich verstehen, oder?
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, der HSV wollte ihn ja schon halten, natürlich zu anderen Bezügen oder nicht zu höheren Bezügen. Ja, und dann ist es für Davy Selke vielleicht wirklich nur eine Entscheidung für das Finanzielle. Was ich schade finde, weil ich glaube schon, dass er hatte in der zweiten Ligasaison auch einen Beitrag dazu geleistet, dass der HSV aufgestiegen ist. Von daher auch schade, aber für den HSV finde ich, der Spieler, der sicherlich am meisten wehtut, dass er gegangen ist, ist Ludovic Reis. Bin ich ein riesen Fan von gewesen, im Mittelfeld, super Spieler. Das wird den HSV sicherlich noch treffen, da bin ich mal gespannt, ob sie da passenden Ersatz für finden. Aber den Abgang musst du auch erstmal ersetzen.
Das stimmt. Ja, Fabi, und dann haben wir für dich noch einen Transfer. Dann sind wir da, was die Bundesliga angeht, eigentlich, denke ich mal, soweit erstmal bei den wichtigsten durch. Hat lange gewartet, hat es lange angedeutet. Johnny Burkhardt ist jetzt ein Frankfurter Jung. Vertrag bis 2029.
Ja, für ihn persönlich, glaube ich, schon ein Schritt, den ich irgendwo nachvollziehen kann. Weil Frankfurt einfach dann nochmal schon auch eine Stufe höher anzusiedeln ist, vor allem auch wenn es um die internationale Qualifikation für die Wettbewerbe geht und so weiter. Also da würde ich sagen, in Summe betrachtet ist er schon beim größeren Verein gelandet. Geografisch, logistisch muss er auch nicht wirklich so viel ändern. Er wird einen besseren oder höher dotierten Vertrag auch mit Sicherheit haben. Ist es der Wechsel, ja, der klassisch auch einfach zu rechtfertigen ist mit der Fanbase Mainz, Frankfurt, ist schon ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Am Ende glaube ich aber auch für beide Seiten, weil man muss sich mal vorstellen, dass mittlerweile Eintracht Transfers tätigt innerhalb der Liga und Ablösen von bis zu 25, 30 Millionen, glaube ich, auch zahlt. Mit dem Geld können die Mainzer mit Sicherheit auch was Gutes anfangen. Von daher glaube ich an sich ein Transfer, der schon in Ordnung ist und hoffentlich den Mainzern auch ein bisschen Spielraum gibt, um sich da qualitativ ja, zu verstärken. Hollerbach, glaube ich, war ein Move, um dem Ganzen vorzubeugen. Da muss schon noch ein bisschen Entwicklung stattfinden, glaube ich, dass man Johnny Burkhardt 1:1 ersetzen kann. Aber man hat zumindest seine Hausaufgaben im Rahmen seiner Möglichkeiten, glaube ich, auch getätigt.
Also, so wie ich heute gelesen habe und gehört habe, ist also bei den Mainzern wohl nicht geplant, da nochmal auf dem Transfermarkt in der Offensive aktiv zu werden. Mit Hollerbach soll auf jeden Fall der 1:1-Ersatz sein und man will wohl jetzt diese Saison nochmal mehr und verstärkt auf Nelson Viper setzen. Also da können wir uns mit Sicherheit dann auch mal überraschen lassen, ob dann vielleicht
später. Habe ich übrigens auch gelesen, dass der am Überlegen ist, ob er für die albanische Nationalmannschaft im Zweifel auflaufen möchte, ne?
Kann sich dann noch entscheiden, ne? Weil er noch kein A-Länderspiel gemacht hat, ne?
Yep.
So muss das ja sein, ne? Mhm. Ja. Ja, im Endeffekt kann man, glaube ich, festhalten, für die Frankfurter auf jeden Fall ein schöner Stil mit knapp 20 Millionen, war ja, glaube ich, Burkhardt und Heidel hatten sich da ja schon drauf verständigt, dadurch, dass er da letztens verlängert hatte, dass er dann noch zu etwas günstigeren Bezügen dann noch wechseln kann. Ansonsten hätte es die Eintracht wahrscheinlich auch so zwischen 25 und 30 Millionen kosten können, ne?
Ja, das ist natürlich auch der Entwicklung geschuldet, die Eintracht genommen hat mit den großen Verkäufen und Einnahmen. Ich denke mal, dass sie auch in Ekitike jetzt im Sommer sich vielleicht noch verkaufen werden. Das sieht ja dann noch aus. Da musst du halt diesen Preis auch für einen Burkhardt bezahlen. Ich muss wirklich sagen, ich hätte ihn gerne weiter in Mainz gesehen. Klar ist das für ihn jetzt auch der nächste Step einfach, was den Vertrag betrifft, was die sportlichen Ziele betrifft. Aber ich persönlich hätte ihn gerne noch oder weiterhin auch in Mainz gesehen, weil ich glaube schon, dass er sich jetzt natürlich auch wirklich umstellen muss und sich freischwimmen muss, auch auf dem Niveau. Und da bin ich mal gespannt, ob er das auch, ob ihm das gelingt.
Mhm. Ja, und bei Frankfurt und Fabi können wir mit Sicherheit uns auch noch auf spannende Wochen freuen. Vielleicht auch bis zum letzten Tag des Transferfensters, ob da noch was passiert auf der Abgangsseite vor allem, ne? Ich meine, wenn sie den Kader wirklich komplett so wie er jetzt ist, sogar noch zusammenhalten, dann hätte das schon was, ne? Ich denke da an unseren Hugo, der vorne noch rumläuft und bei dem einen oder anderen Verein noch im Gespräch ist.
Ja, auf jeden Fall. Warten wir mal ab. Es würde ja, glaube ich, dem ganzen Verein einfach nur gut tun, mal in eine Saison zu gehen, wo man eben nicht alle Leistungsträger abgeben muss und würde auch der ganzen Bundesliga gut tun, wenn eine weitere Mannschaft wirklich ja im Kern zusammenbleibt und die Möglichkeit hat, zumindest den einen oder anderen ganz vorne in der Tabelle zu ärgern.
Stimmt. Dann haben wir noch die Bremer mit ihrem ersten Transfer, holen Maxi Wöber, leihen sie nochmal für ein Jahr aus Leeds, war ja vor letztes Jahr in Gladbach schon. Ich denke, das ist für die Bremer Defensive auch ein guter Transfer. Können sich dann mal in der Saison dann entscheiden, ob sie ihn weiter verpflichten. Und dann international, können wir einmal kurz drauf schauen. Fabi, für dich, ein ehemaliger Freund von dir, Kerem Demir bei. Wechsel von Galatasaray nach 2 Jahren und 2 Meisterschaften nach Eyüpspor. Und was haben wir dann noch? Ach ja, Matheus Cunha, Fabi, wechselt nach Manchester United und jetzt halte ich fest, ist bisher der teuerste Transfer dieses Sommers mit 74 Millionen.
Ja, super, was ManU Jahr für Jahr immer wieder für Transfers tätigt. Leider muss man sagen, letztes Jahr waren sie ja so gütlich und haben dem FC Bayern auch ein paar Spieler von der Payroll genommen für sehr viel Geld. erklärt ja den ganzen Verein, glaube ich, ganz gut. Also es ist wenig Plan dahinter, verdammt viel Geld, was da jedes Jahr im Sommer verbrannt wird. Fortschritt gleich null und ein weiteres Jahr, wo man Manchester, glaube ich, nicht in den Top 4, Top 5 der Premier League sehen wird.
Ja, vielleicht, wenn sie Glück haben, unter den Top 10 maximal. Ne? So, Geld verbrennen ist auch ein gutes Thema. Im anderen Stadtteil von London, Sören, der FC Chelsea, bisher mit 7 Neuzugängen schon ordentlich. Ja. Dafür aber auch schon 240 Millionen umgesetzt in diesem Jahr. Muss man mal vorstellen, ist die vierte Spielzeit in Folge, wo sie über 200 Millionen ausgeben.
Ja, ich glaube, dass das Scheckbuch von Todd Boehly, dem Eigentümer, ist immer offen. Aber ich glaube schon, dass klar, es ist die Kritik oder auch die Ironie immer groß bei solchen Sachen, aber ich glaube schon, dass auch größtenteils ein Plan dahinter steckt. Mittlerweile, man hat es jetzt mit Joao Pedro gesehen. Ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut. Aber wie du schon sagst, das wird sicherlich noch nicht das Ende sein, auch grundsätzlich in der Premier League, wenn man so auf die anderen Teams guckt. Ich glaube, Arsenal hat jetzt mit Zubimendi einen Schlüsselspieler erst dazugeholt und Nørgaard heute. Also ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, auch in den Top-Ligen. Und da wird auch ein bisschen mehr Bewegung auf jeden Fall noch reinkommen.
Ja. Fabi, wo wir gerade bei Chelsea sind, ein Kunku-Kandidat bei den Bayern eventuell? Deiner Meinung nach?
Kann gut möglich sein, wobei mittlerweile so viele Namen dazukommen. Gestern war es dann final, glaube ich, Xavi Simons, der noch dazu kam. Nkunku, es gibt Rodrigo jetzt ganz heiß. Ich glaube, ich würde da teilweise gar nicht so viel drauflegen oder Wert drauflegen, letztendlich, was da im Moment durch die Medien geistert. Warten wir einfach mal ab, die nächsten paar Wochen, was am Ende wirklich präsentiert wird.
Ach komm, Fabi, wir sind doch bei Wünsch dir was. Komm, zwei Transfers. Einmal links außen und einmal vielleicht für
Marcus Rashford und Joao Felix. Okay. Kriegst im Doppelpack für weniger als 50 Millionen. Glaube ich, für oder in der Range, wo du Transfers tätigen kannst, wo du auch attraktiv bist für den einen oder anderen Spieler mit ein bisschen Namen, mit Entwicklungspotenzial, würde ich die beiden holen.
Einige Jahre im Geschäft, haben auch schon überall bewiesen, dass sie kicken können. Ne? Also ja, vielleicht sollte es ja Max Eberl mal was mit zuflüstern. Lassen wir uns mal überraschen.
Unbelehrbar, glaube ich.
Unbelehrbar, okay. Ja gut, und dann letztes Thema dann für heute. Schauen wir mal in die Schweiz. Da hat die Frauen-Europameisterschaft angefangen. Und da, Sören, kann der Fabi dir auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Der Fabi kann nämlich jetzt wirklich quasi jeden Kader sich auch bildlich vor Augen halten. Denn der Fabi hat jetzt nämlich das Stickerheft von Panini der Europameisterschaft gefüllt, komplett.
Ja, vollständig. Tatsächlich habe ich mit meiner kleinen Tochter am Wochenende, Samstag, Sonntag letztendlich vollgeklebt. Wir waren ja zusammen auf der Card Madness. Da gab es die Sticker und das Heft umsonst. Da muss man sich mal vorstellen in der heutigen Zeit. Haben dann, glaube ich, über 400 Sticker jeder von uns beiden mitgenommen und konnten damit sozusagen das Heft füllen. Zur Euro der Frauen kann ich ehrlicherweise relativ wenig sagen, weil ich in Summe vielleicht bisher 6 Minuten gesehen habe und das waren 6 Minuten der deutschen Mannschaft und die waren für mich so wenig ansprechend, dass ich bisher noch nicht wirklich mehr verfolgt habe.
Okay, dann nehme ich dir das mal ab. Das Eröffnungsspiel haben die deutschen Frauen auf jeden Fall mit 2-0 gewonnen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einer deutlichen Leistungssteigerung in Halbzeit 2 hat es am Ende dann durch Tore von Jule Brande und Lea Schüller dann zu einem 2-0-Sieg gereicht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was dann erstmal bei so einem Start in die Europameisterschaft zählt. Alles überschattet so natürlich Verletzung von Julia Gwin. Und und das Zweite.
Gibt es dazu nicht zu sagen?
Gibt es bei dem Spiel nicht zu sagen. Nein, Sören kann gerne bei dem Spiel auch noch, wenn er was reinwerfen möchte, natürlich.
Nein, also es war ein Auftakt. Ich glaube, Christian Wück hat es vor der Partie gesagt. Also es ist einfach wichtig, positiv in das Turnier reinzukommen. Ich glaube, gerade für den Kopf oder auch für die Mannschaft ist dieses Kopf-Kopf-Thema schon immer sehr, sehr wichtig. Das hat man, glaube ich, auch nach dem zweiten Spiel dann gesehen, dass man, weil es klar war, dass man sich dann eben auch schon für die K.O.-Phase qualifiziert hat. Also jeder Erfolg wird groß gefeiert und das, auch trotz der Verletzung von Julia Gwynn ja, kann die Mannschaft schon weit kommen, aber es gehört natürlich auch mal ein bisschen Glück dazu. Und jetzt mit Blick auf das zweite Spiel dann gegen Dänemark, da hat man schon gesehen, du darfst dir keine Fehler erlauben, auch nach dem 1-0 Rückstand war es eine schwere Kost. Was grundsätzlich, glaube ich, für das gesamte Turnier gilt, dass noch nicht viele Highlights dabei sind, sondern viele Spiele auch wirklich ja, ein bisschen Krampf sind, viel Kampf und wenig Highlights. Aber es kann natürlich, wenn dann eben auch die besten europäischen Mannschaften gegeneinander spielen, wird es anders sein. Ich bin auf das dritte Spiel dann gespannt, wenn wir gegen Schweden spielen.
Einen Gruppensieg, ne?
Genau, was eigentlich auch wichtig ist, dass du im Prinzip die Gruppe als erster gewinnst. Aber da wird sicherlich dann nochmal ein anderes Niveau einfach, und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Man sieht das in den Spielen einfach auch, je nachdem, welche Mannschaft gegeneinander spielen. Es ist nochmal ein Riesengefälle zwischen den Teams. Man sieht es in einzelnen Aktionen einfach auch. Und von daher, ja, musst du alles dafür tun, dass du gerade in diesen Top-Duellen ja, auch auf Höhe bist und die positiv beschreitest.
Was wir ja, glaube ich, festhalten konnten, das war allen, glaube ich, zum Start der Euro auch klar, die deutsche Nationalmannschaft gehört seit langer Zeit mal nicht zum Favoritenkreis, da sind, glaube ich, ja, die Spanier, Franzosen und Engländer ja, in einer deutlich besseren Position, hat man auch bei deren Spielen gesehen, die Spanier ihre beiden Spiele mehr als eindrucksvoll auch haushoch gewonnen. Ja. Die Französin auch stark gespielt. Jetzt zwei Spiele, die möglicher Gegner dann schon im Viertelfinale, oder halt die Engländerin, je nachdem, welchen Platz die Deutschen dann in ihrer Gruppe belegen. Da kann es dann auch ganz schnell schon im Viertelfinale wieder nach Hause gehen. Von daher schauen wir mal. Nächste Woche, Mitte nächster Woche sind wir da schlauer. Jetzt geht es am Sonntag, meine ich, dann gegen die Schweden.
Samstag.
Danke, Fabi. Mhm. Samstag. Und ja, dann lassen wir uns da mal überraschen. Auf jeden Fall auch noch ein bisschen Abwechslung, was das Sportwochenende und die sportlichen Tage in nächster Zeit angeht, ist da geboten. So, und dann, was haben wir noch? Nächste Folge vielleicht, Sören, Fabi, hätte ich vorgeschlagen, können wir jetzt direkt live besprechen. Erste Augustwochenende nach dem Start in die zweite Liga, nach dem ersten Spieltag.
Ja, gerne.
Ja, gut. Ja.
Ich denke, dann haben wir noch mal ein bisschen Luft zum Durchschnaufen. Da wird mit Sicherheit auf dem Transfermarkt noch das eine oder andere auch passieren. Und Sören, denke ich mal, wird sich dann auch ab dieser Saison noch mal ein bisschen intensiver auch der zweiten Liga widmen. Da können wir dann vielleicht auch noch einen Schwerpunkt legen dann in den Folgen.
Ja.
Leider ja. Aber es sieht ja zumindest, was Transfers beim VfL Bochum aussieht. Da können wir ja schon mal kurz schon ganz gut aus. Ne? Soweit zufrieden.
Ja. Ja, Kader auch deutlich verjüngt. Klar, wenn der Kader so zusammenbleibt, auch mit diesen vermeintlichen Leistungsträgern, Bero oder Sissoko, dann bist du für die zweite Liga gut aufgestellt. Aber ich habe mir noch kein abschließendes Bild gemacht, beziehungsweise kann mir noch kein Urteil erlauben. Ich habe ein paar Leuten jetzt auch geschrieben, die öfter mal beim Training sind. Ja, ich lasse mich noch ein bisschen überraschen, auch von den Testspielen, bevor ich da eine abschließende Meinung zu habe.
Und Fabi, du und deine Fortuna, du wartest auch noch auf den Knallertransfer. Momentan
der
ist ja Paris,
bald, oder?
Mit Paris, ja. Brunner, ne, steht in den Startlöchern, wie man so hört und liest, munkelt man.
Wer?
Paris Brunner. Von der AS Monaco, der ja.
Ja.
Okay. Ist dir bekannt,
wow,
ne?
Ja. Okay, nicht schlecht.
Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Nein, Spaß beiseite. Also die Zweitliga wird dann auf jeden Fall dann auch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken dann zur neuen Saison, dank Sören dann oder notgedrungen. Und ja, dann wünsche ich euch schöne Sommerferien. Genießt die Zeit mit Freunden und Familie. Erholt euch gut. Und dann hören wir uns dann Anfang August, würde ich sagen.
So machen wir das. Schöne Restwoche und guten Start in
Tschüss.
Die Sommer.
Bis dahin.